David.
Meru.
Erzähl mir mal, was bei Death Stranding 1 für dich der beste Teil war oder das beste Feature von diesem Spiel.
Oh Gott. ich glaube, das Weltdesign.
Okay.
Also die ganze Art, wie diese Welt gestaltet war. Also A, sah die fantastisch aus, fand ich. Ich fand diesen ganzen Island-Vibe mit dem ganzen Moos und diesen Flüssen und sowas und diese Felsregionen und sowas, das fand ich richtig gut gemacht. Mhm. Und ich fand es auch ganz schön, also es musste sich halt trotzdem jemand bewusst Gedanken machen, wie diese Landschaft gebaut sein muss, damit sie für das Gameplay, was das Spiel halt hat, funktioniert. Ja. Weißt du, weil du kannst ja nicht einfach irgendwie random eine Landschaft generieren lassen, auch wenn es manchmal so aussieht. Mhm. Wenn du gleichzeitig ein Gameplay hast, was ganz sehr stark davon abhängt, dass du an einen bestimmten Punkt kommen musst und dafür an bestimmten Gegenden vorbei musst und in bestimmte Richtungen gefunnelt werden musst, um auch bestimmte Dinge zu nutzen, die dir das Spiel gibt.
Verstehe, also,
Leitern und so, ne, diese ganzen, dieses ganze System mit den Straßen und später mit diesen Seilzügen oder Skiliften eigentlich eher so. Also, das fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, wie das konstruiert war, damit es für das, was es wollte, so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Das fand ich ziemlich cool.
Ja,
und glaube auch noch ein bisschen, ich glaube generell Design ist, glaube ich, ein Punkt. Ich fand auch nämlich das Design von allem anderen eigentlich ziemlich geil. Also diese ganze Ästhetik, ne, dass dieser so leicht futuristische, aber dann doch auch nicht komplett futuristische, so sehr industrial-schick-mäßige Look, ne? Mit diesen Exoskeletten und diesen, weiß ich nicht, ich versuche gerade so Beispiele zu finden, dieser Kontrast auch zwischen diesen Betonwüsten in diesen Zentren, wo du hinläufst und dann eben dieser Natur, in die du wieder rausgehst, dieses leicht mit Hologrammen ausgestattete, mit so Schleusen, diese Autos, die irgendwie so ein bisschen so wie UPS-Wagen aussehen. Also ne, so dieses ganze sehr rustikale, wenig slicke. So, das fand ich auch irgendwie ganz cool. Du läufst mit so einem komischen Regenmantel ja dann auch rum, hast einfach so Arbeitsklamotten richtig, ne, dicke Stiefel.
Ja.
Irgendwie, das hatte sowas sehr, sehr Greifbares, sehr Handwerkliches, was irgendwie zu diesem Spiel gut gepasst hat.
Weil so eine Art haptische Ästhetik. Ja.
Genau, eine sehr haptische Ästhetik. Das fand ich sehr, sehr gelungen, tatsächlich. Aha. Wahrscheinlich ist es das, was mit Hideo Kojima nicht viel zu tun hatte, wenn ich ganz ehrlich bin.
Kann gut
Weiß
sein.
Ich nicht.
Ja, nee, ich glaube, der hat schon ein sehr genaues Auge. Ich glaube, dass der schon jemand ist, der sich, auch wenn er sich nicht selbst macht, trotzdem dann sagt, ja, nee, das muss anders aussehen. Also das glaube ich schon.
Das mag sein.
Das glaube ich schon.
Zu Hideo Kojimas Rolle kommen wir vielleicht noch.
Definitiv, ja. Also, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge. Wir wollen heute sprechen, weil wir haben das Gefühl, das ist ein wichtiger Anlass, den neuesten Death Stranding 2 und das Spiel heißt ernsthaft On the Beach als Nebentitel, Trailer, den wollen wir ein bisschen besprechen, weil wir fanden den skurril, bemerkenswert genug, um da mal einfach drüber zu sprechen. Da kommt natürlich viel zusammen, viele Gefühle auch noch zum alten Spiel, Mutmaßung darüber, was das neue Spiel neu macht, anders macht und auch viel zu Hideo Kojima und seiner Designphilosophie, wenn man es mal so nennen darf. Ich glaube, wir sind da nicht so krass einer Meinung und ich glaube, das könnte interessant werden. Sagen wir mal so.
Ich glaube auch. Ich würde einmal vorwegschicken.
Ja.
Also,
Disclaimer.
Man muss diesen Trailer nicht gesehen haben, um dieser Podcast-Folge zu lauschen.
Das stimmt.
Ich glaube, ich würde es fast empfehlen, wenn ihr ihn mal kurz, zumindest mal durchskippt. Das sind so 10 Minuten, kann man sich mal geben. In Meros Worten, 10 Minuten, die ihr nie wiederbekommt. In meinen Worten kann man sich vielleicht mal tatsächlich angucken. Aber wie gesagt, wenn ihr das erste Spiel gespielt habt, dann oder grob wisst, worum es geht, ist auch schon cool.
Ja.
Es lohnt sich aber, diesen Trailer mal zu gucken.
Ich habe auf einer Website gelesen, das auf Englisch, das fand ich sehr lustig. Der erste Satz von dieser Analyse des Trailers war so, es zeigt mal wieder, dass Hideo Kojima keine Ahnung davon hat, was ein Trailer ist.
Ja, das fand ich sehr gut,
weil er 10 Minuten lang geht.
Der Trailer hat auch 4 Enden. Das ist auch fantastisch. Der hört einfach 4-mal auf. Es ist einfach nur großartig. Aber ganz ehrlich, vielleicht sprechen wir tatsächlich mal ganz kurz schon mal darüber.
Ja.
Weil man kann von Hideo Kojima halten, was man will.
Mhm.
Aber ich finde, man muss mal anerkennen, dass der, glaube ich, der Einzige in diesem ganzen Business ist ungefähr, der für sowas Geld bekommt.
Ja.
Also der nicht nur Geld dafür bekommt, 10-Minuten-Trailer selber schneiden zu dürfen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich was, was er selber macht. Das
ja.
habe ich
bei, ja.
Der teilt das auch immer so.
Er zeigt auch immer seine Premiere-Timeline, die
genau, also
wild
er,
ist, die wild aussieht.
Er macht das wirklich von Hand. Ja. So, der schneidet diese 10-Minuten-Trailer. Ja. Der kriegt die auch untergebracht. Ne? Der offizielle PlayStation-Kanal, der stellt dann 10-Minuten-Trailer online.
Na, klar.
Das ist dem, da kennt der nix. So.
Ja gut, das ist Watchtime, also ich bitte dich, das
nicht,
ist positiv.
Ja, ach, schon, das stimmt. Aber der aber auch nicht wenig Geld dafür bekommt, wirklich hochpolierte Spiele zu machen.
Ja, true.
Mit wirklich extremem Irrsinn drin.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, also ich muss auch sagen, also Hideo Kojima, wir werden noch viel über Storytelling sprechen, aber was er wirklich ist, würde ich sagen, ist ein guter Cutter. Also das auf jeden Fall. Also er kann das schon gut formatieren. Aber ich glaube auch, die Länge ist ein Hinweis darauf, dass, wie soll man sagen, es gibt viele so künstlerische, ich will jetzt nicht sagen Genies, weil mein nächstes Beispiel bezeichne ich ungern als eins, aber zum Beispiel Kanye West, der auch ein musikalischer, er ist wahnsinnig und er ist ein Arschloch, aber er ist musikalisch schon, hat er was auf dem Kasten, der tendiert auch oft dazu, Songs zu machen, die 20 Minuten lang sind. Und ich finde, das ist so ein Merkmal, dass man sich nicht an die Konvention halten will, weil man meint, das müsse man nicht. Und das, ich weiß nicht. Also
das sind Leute, die mal, also journalistisch gesprochen, die einen Lektor bräuchten.
Genau das meine ich. Genau. Er bräuchte jemanden, der ihm sagt, nee, Digga, Hideo, komm mal klar, wir machen das jetzt mal 5 Minuten, das ist auch okay. So. Aber das will er nicht. Und gut, er kann sich's erlauben, das ist klar, aber ob es sein muss, ist eine andere Frage. Aber ich muss auch noch mal zugeben. Und das habe ich gelesen bei einem, ich habe so ein bisschen mich vorbereitet und ein paar Artikel gelesen. Ich lese selten deutsche Artikel und ich will jetzt zu der Qualität des Artikels auch nicht sagen, aber der Kollege von der GamePro hat zum Beispiel geschrieben, dass er tatsächlich findet, dass das ein in Anführungszeichen guter Trailer ist, weil der Trailer dir viele Szenen ohne Kontext liefert.
Ja.
Und dadurch nichts spoilert, weil du kannst mit dem zusammenhangslos ja nichts anfangen. Es gibt halt genug Trailer von Filmen auch zum Beispiel, die dir alles schon verraten und dann ist es auch überhaupt nicht mehr spannend. So. Das tut dieser Trailer nicht, obwohl er sehr viel 10 Minuten lang zeigt, weißt du trotzdem noch nichts. Das ist natürlich einerseits
total
Absicht, andererseits ist das eigentlich für die Funktion eines Trailers, der dich ja scharf machen soll auf das Spiel, perfekt. So. Also insofern
voll.
Ne, muss man auch
zugeben. Wir können ja mal kurz ein paar Sachen einfach anreißen.
Wenn du sie zusammenbekommst, gern.
Die in diesem Trailer passieren. Also, ich fange mal mit dem an, was noch relativ einfach ist und worüber wir vielleicht auch gleich nochmal einzeln sprechen werden, nämlich Death Stranding Gameplay.
Ja,
so,
ja.
Wer das erste Spiel gespielt hat, weiß, es geht vor allem darum, Fracht von verschiedener Größe, verschiedenem Gewicht und unterschiedlicher Gefährlichkeit.
Und Packmaß, genau. Unterschiedliches Packmaß.
Durch unwirtliche Gegenden zu tragen.
Ja.
Auf dem Rücken und auf irgendwelchen Transportdingern und später auch mit dem Auto. Und so durch Gefahrenzonen hindurch und dann einfach abzuliefern. So. Das sieht man auch im Trailer. Und ich greife schon mal vor, wenn ich sage, ich glaube, da hat sich auch nicht so viel geändert. Ich glaube, die Landschaft sieht auch ein bisschen geiler aus, weil es halt neue Konsolengeneration und so. Und es wird sicherlich auch ein paar neue Möglichkeiten geben, Fracht zu transportieren. So, aber das ist so ein bisschen eine Sache, die man sieht.
Mhm.
Ansonsten finde ich, sieht man, was ich interessant finde, sehr viele Charaktere wieder gespielt von verschiedenen Hollywood-Stars, darunter einige, die man schon aus dem ersten Teil kannte. Aber auch zum Beispiel Leute wie einen Herrn namens Tarman, also Teermann, verkörpert von George Miller, dem Mad Max-Regisseur, ne, meine ich doch.
Ja, kann gut sein.
Der eine kleine fliegende Dämonenkatze dabei hat und offenbar nur einen Arm, also zumindest fehlt an einem Arm irgendwie die Hand und stattdessen hat er so einen Stumpen, der offenbar aus Teer besteht.
Ja.
So. Dann gibt es einen Herrn im Clown-Make-up, den kennt man noch aus dem ersten Teil, der sieht jetzt irgendwie noch ein bisschen aufgedrehter aus, hat so eine Mech-Roboter-Rüstung an, dem kommt ein Tentakel aus dem Mund an einer Szene.
Ja.
Warum auch immer. Es gibt eine fantastische Szene, in der sich jemand ein VR-Headset auf den Kopf setzt. Und das ist gegengeschnitten mit einer Szene, wo ein gewaltiges Raumschiff auf dem Hals eines Kaiju-großen Teermonsters landet.
Ja, ja.
Und die Implikation ist also ziemlich
deutlich, dass er
deutlich,
das steuert,
dass er das so fernsteuert in Virtual Reality.
Ja.
Es gibt eine Szene, in der ein Baby in einem blauen Strampler mit kleinen Flügelchen am Hals wegteleportiert wird in eine Wiege, die das Logo dieser Firma trägt, für die man Pakete ausliefert. Es gibt natürlich wieder so ein Baby, was in irgendeinem Geburtskanal aufwacht und in die Kamera guckt und Goth-Make-up dann hat.
Das ist einfach total...
Es gibt eine Szene, in der sich jemand Solid Snake-mäßig so ein Bandana umbindet.
Ja.
Ein neuer Charakter, den man bisher noch nicht kennt.
Ja.
Ich skippe gerade nur einfach so ein bisschen so
random
durch. Es gibt diverse Szenen mit irgendwelchen Menschen in roten Kutten, die in seltsam surrealistischen Landschaften stehen, vor so gewaltigen, schwebenden Gebilden. Teilweise haben sie Pistolen, teilweise nicht.
So. Es ist zusammenhangsloser Kram. Also, sorry. Du hast vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Hideo Kojima halt in sich sehr viele Sachen ausdenkt und dass es cool ist, dass das alles zusammengetüdelt wird. So, ich finde halt, auf mich wirkt das eher, als wenn er einfach, keine Ahnung, auf Pilzen ist, sich 20 Millionen Ideen aufschreibt und die dann irgendwie in ein Skript rein smasht. Die müssen da unbedingt alle vorkommen. Und der Beleg für mich ist auch so ein bisschen, ich glaube, wie du auch, mir noch in der Vorbereitung so ein bisschen nochmal versucht zu überlegen, was ist denn im ersten Teil an Plot wirklich passiert? Und ich kann es dir nicht sagen. Also, ich habe dieses Spiel durchgespielt, es war ein Fiebertraum.
Ja.
Aber ich kann dir nicht, also den Plot kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann vielleicht gerade noch so das Setting, die Welt so einigermaßen beschreiben, was da passiert ist und warum. Ja. Zum Beispiel, also allein ist diese BTs, also die schwebenden schwarzen Monster,
Geisterviecher. Die aus der Welt der Toten in die Welt der Lebenden hinüber.
Exakt, genau.
Mit einem Kern aus Antimaterie.
Genau, genau.
Wichtig.
Wichtig, genau. Und die erzeugen auch diesen Niederschlag, diesen Regen, der ja alles kaputt macht und Menschen altern lässt. Und wenn jemand stirbt und mit denen in Berührung kommt oder so ähnlich, dann wird sowas wie eine Atomexplosion verursacht oder so ähnlich.
Ja, genau. Ein Void-Out.
Genau, aber da sind so viele komische Faktoren drin. Und diese Nummer mit dem Baby, weil das Baby ist ja, wenn es noch nicht geboren ist, quasi die Verbindung zwischen dem toten Raum und dem lebenden Raum. Und deswegen, wenn man das in diesem künstlichen Uterus an sich trägt, kann man diese BTs sehen, die ja aus dem Bereich der Toten
sind.
Es ist völliger Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, also, dass Kojima uns auch so ein bisschen trollt. Einfach?
Meinst du, ernsthaft? Das wäre der teuerste Troll.
Ich weiß halt, also das Einzige, woran ich so ein bisschen zweifle, ist, ob er es absichtlich oder ob er es bewusst macht oder ob er einfach wirklich denkt, dass er voll das Genie ist. So. Weißt du, was ich meine? Und dass er wahrscheinlich ganz viele Lakaien um sich hat, die ihm das auch sagen, wie geil er ist. So.
Ja.
Das ist so ein bisschen
das
meine
Witzige
Befürchtung.
Ist, Mero, ne? Das Witzige ist, ich höre diese Kritik und ich stimme dir in allem zu. Das ist komplett überkandidelter, absurder Nonsens, der da passiert.
Völlig.
Es ist grotesk. Also auch im ersten Teil, Handschellen bekommst, mit denen du diese Geisterwesen losschneiden kannst und dann quasi
besiegen kannst. Das hatte ich schon wieder vergessen,
Oder Lieferroboter mit Wanderschuhen, die Wanderlieder pfeifen. Weißt du, das ist so unendlich grotesk. Und gleichzeitig muss ich tatsächlich sagen, ich finde es genial. Also das ist für mich tatsächlich, ich finde es tatsächlich in seiner ganzen kompromisslosen Beklopptheit, für mich ist das ein durchaus geniales Ding. Also der erste Teil auch schon. Ich finde, unter dem ganzen Blödsinn steckt halt immer noch auch ein Spiel, was in seinem ganzen Gameplay schon ganz schön innovativ ist. So
was
gibt es einfach nicht nochmal. Also nur diese Kombination aus irgendwie Stealth mit diesem Wandersimulator und diesem Traversal-System mit verschiedenen Hilfsmitteln und dann auch noch mit diesem asynchronen Multiplayer, den hast du ja auch noch.
Der ist cool.
Mit diesem System von Dingen von anderen Leuten, die du nutzen kannst und so. Und dieses Gefühl tatsächlich, Teil von so einem Netzwerk von Boten zu sein, die alle sich auch Zeichen hinterlassen und irgendwie miteinander interagieren. So ein bisschen wie in so Souls-Spielen, wo du auch so das Gefühl hast, du bist Teil einer Community, die sich jetzt hier zum Leiden getroffen hat. So, so ein bisschen ist es da ja auch. Und ich finde, das alles zusammenzubringen und dann doch in ein immerhin kohärent genuges Spiel, dass es irgendwie veröffentlicht werden konnte, sage ich mal, und mit so einem Production Value, das ist, also mir nötigt das echt Respekt.
Ich will auch nochmal richtig stellen. Ich fand das erste Spiel auch überhaupt nicht scheiße. Ich habe auch, ich habe ja eine Review geschrieben damals für Turner noch. Die war durchaus positiv. Ich finde das Spiel auch geil. So, also ich finde auch diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Gameplay-Systemchen, die alle so ineinander greifen, die finde ich auch wirklich cool und ich finde es in der Hinsicht auch innovativ, auch wenn ich den Begriff neues Genre. Ne, ein bisschen komisch. Ich glaube, dieser Test ist leider nicht mehr online. Müsste ich mal gucken. Also auf jeden Fall, was ich nur konfus finde, ist halt dieses Kojima so in den Himmel heben als ein wahnsinnig genialer Storyteller, den ich da nicht sehe. Und dieses dieser Production Value. Das ist ja nur, weil ihm jemand das Geld dafür gibt. Also ne?
Klar.
So, wenn das Spiel halt nicht diesen Production Value hätte, dann wäre es ein anderes Produkt einfach. Und da frage ich mich halt, also klar wären diese Gameplay-Mechanismen alle noch da dann vielleicht, die wären auch alle cool, aber trotzdem ist diese überkandidelte Wahrnehmung, das ist natürlich auch sehr viel Marketing, ist ja logisch. Aber ich erinnere nur an diese, bevor das erste Spiel überhaupt raus war, da war irgendwo, keine Ahnung, in London und da war eine Schlange von Leuten, die signieren lassen wollten, so einmal um so einen ganzen Häuserblock rum und noch länger, die haben wahrscheinlich noch nie was von dem gespielt. Okay, Metal Gear. Ja, na gut. Aber trotzdem. Also
fünf Teile.
Ja, nein, ich meine, ich will viel mehr sagen, die haben wahrscheinlich das Spiel danach total scheiße gefunden. So.
Kann sein.
Ich meine nur, also das Spiel an sich fand ich cool, aber es wird ein bisschen zu viel draus gemacht dafür, dass es einfach nur Manga auf Crack ist.
Ja, aber ne, das ist halt gerade der Punkt. Jetzt gehen wir eigentlich von der Trailer-Analyse schon ein bisschen weg.
Ja, total, sorry.
Nee, aber ist ja nicht schlimm. Aber das ist ja gerade der Punkt, den ich so interessant finde, dass in einer Industrie, die halt unfassbar viel Geld hat und unfassbar viel Geld einsetzt, aber immer mehr halt auf Nummer sicher geht, ist er halt jemand, der irgendwie offenbar Millionen zugesteckt bekommt, um einfach 3 Stunden Cutscenes zu machen mit seinen Buddies aus Hollywood, wo du denkst, und wie du schon sagst, halt auf eine völlig ausufernde Art, wo man sich fragen kann, ist das überhaupt notwendig?
Ja.
Oder würde es nicht einfach helfen, den ganzen Mist mal rauszuschmeißen? Weil das ist halt das Ding, ich halte Kojima auch nicht wirklich für einen guten Storyteller.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Aber ich halte ihn für einen echt richtig guten Game Designer.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt das Ding. Der Kern dieses Spiels, und ne, ich meine, der ist ja nicht umsonst bekannt. Der hat ja mit Metal Gear durchaus was geschafft.
Durchaus.
Was
Genre prägt. Auf jeden Fall.
So. Und der hat ja auch Ideen, die immer wieder versucht haben, dieses ganze Genre-Videospiele halt anders zu denken, anders einzusetzen.
Ja.
Du kannst eigentlich bei jedem Spiel, was da kommt, kannst du schon damit rechnen. Es gibt immer einen vierten Wandbruch und irgendeine Selbstreferenzialität, auch aufs Medium selbst, die halt schon irgendwie zumindest interessant ist.
Das stimmt.
So. Und interessant ist halt echt schon was, das kannst du nicht von jedem AAA-Spiel sagen, dass es interessant ist auf irgendeine Art und Weise.
Ja,
hochproduziert, teuer, lang und so weiter, aber interessant oder auch kurios, weiß ich nicht. Also das ist schon was irgendwie erarbeitet ist.
Und das finde ich ganz spannend. Also das will ich auch nicht, will ich ihm nicht absprechen. Und ich bin ein riesiger Metal Gear-Fan, so ist das nicht. Ne? Also total, auch wenn ich auch da wieder finde, so, ich meine, 2 Stunden Endsequenzen und so, die Story, die braucht keiner. Und ich habe auch immer behauptet, so niemand kann mir innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie kohärent die gesamte Story von Metal Gear erzählen, weil das geht nicht. Mein Kumpel Marc hat es dann gemacht, der ist auch ein Riesenfan, also er hat mir bewiesen, dass das möglich ist. Er hat es einigermaßen, ich habe es nicht kapiert, aber er hat was sinnvoll Klingendes erzählt. Insofern, das ist schon machbar, aber
klingt als wie ein Kojima-Spiel eigentlich.
Ja,
sinnvoll Klingendes.
Nein, was ich damit sagen will, es gibt tatsächlich Fans, die das auch alles sehr zu schätzen wissen, und das finde ich ja gut, das finde ich ja nicht doof.
Ja.
Und ich finde es auch natürlich für das Medium Videospiele schön, dass es jemanden gibt, der auch durch diese Aura dem Ganzen natürlich auch eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen Wert beisteuert. Ne? Also, dass er diese Hollywood-Leute bekommt, das ist ja auch, weil die gehört haben, dass er ein ziemlich krasser Typ sein soll. So, ne? Also,
ja. Ja, klar.
Und das ist ja auch schön für Videogames an sich, dass man da irgendwie so ein bisschen einen Andockpunkt hat, der auch so ein bisschen in andere Kulturen überschwappt. Aber gut, vielleicht nochmal zum Trailer zurück, sorry. weil ich wollte nochmal zum Gameplay was sagen. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass auch, also was letztes Mal nicht so cool war, war zum Beispiel das ganze Kampfsystem. Das Gunplay und so war richtig scheiße. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, da ist, glaube ich, schon was verbessert. Weil sie haben relativ viel gezeigt, wo auch gekämpft wird im Trailer. Und
das, fand ich auch, ja. Fand ich auch auffällig.
Ich glaube, dass sie da was gemacht haben. Dass das ein bisschen besser wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt actionlastiger wird, will ich jetzt nicht sagen. Aber dass du vielleicht besser kämpfen kannst.
Ja, also was mir aufgefallen ist, sind so ein paar Details. Also ich habe zum Beispiel gesehen, in einer Szene wirft man so einen Speer, der so ein Auto unter Strom setzt. Also offenbar Möglichkeiten, Autos irgendwie auszuschalten. In der anderen Szene sieht man, wie man mit so einem Maschinengewehr irgendwie auf Gegner schießt, die so eine Rüstung anhaben und dann platzt irgendwie so der Helm ab.
Ja, ja, genau.
So. Also offenbar so ein mehr oder weniger rudimentäres Rüstungssystem, was es dann noch gibt. Wahrscheinlich, wo man irgendwie bestimmte Waffen braucht, um halt bestimmte Rüstungsteile abzuschlagen.
Und was wahrscheinlich auch andersrum funktioniert, du kannst wahrscheinlich auch die Rüstung entsprechend dir ausbauen. So, ne?
Vermutlich schon, ja. Mhm. Traversal-mäßig wird sich sicherlich auch noch ein bisschen was getan haben. Also kampfsystemmäßig, was ich am auffälligsten fand, waren tatsächlich diese Kaiju-Kämpfe.
Ja.
Also in mehreren Szenen sieht man diese riesigen Teermonster, die also so Godzilla-mäßig groß sind, die sich dann irgendwie verprügeln. In einer Szene sind es so zwei von diesen Viechern, die aufeinander losgehen und man selber steht halt unten und schießt noch irgendwie mit einem Maschinengewehr drauf.
Ja, ja.
Und in der anderen Szene ist es eben diese absurde Szene mit dieser VR-Brille, woraus ich jetzt einfach mal entnehme, dass du wahrscheinlich solche Kämpfe haben wirst. Also du wirst wahrscheinlich irgendwelche Mech-Sequenzen mal haben.
Meine These ist, und das ist, wie gesagt, absichtlich natürlich außer Kontext gerissen, dass das vielleicht sich um ein und denselben Kampf handelt und also es darum geht, dass sie vielleicht irgendwann, um diese Riesenteerwesen besiegen zu können, das schaffen, dass dieser Typ, der war auch im ersten Game schon dabei, das schafft, einen zu übernehmen. Auf die eine oder andere
Art.
Hartman. Diese Namen sind doch schon Trollscheiße, ganz
also
ehrlich.
Den kann man sich ja merken. Das ist der Typ, der alle 21 Minuten für 3 Minuten stirbt und sich dann wiederbelebt, damit er im Jenseits nach seiner Familie suchen kann. Das ist doch wohl vollkommen logisch.
Aber
kann man das vergessen?
Aber das Ding ist nämlich ja auch, und das ist vielleicht auch der Grund, warum er das macht, ist, ich habe das ja auch nochmal nachgelesen, das hatte ich auch nicht richtig verstanden. Die haben ja, es gibt ja diesen Zustand, diese Krankheit Dooms, oder wie die sich nennt.
Ja. Ja.
Das hat ja auch der Sam, den man spielt, und je doller man das hat, desto mehr kann man, zum Beispiel an irgendwelchen Fähigkeiten. Und wenn man es ganz doll hat, dann kann man wohl auch diese BTs kontrollieren, habe ich gelesen.
Ha.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der durch dieses immer wieder Sterben da irgendwann das so weit gemeistert hat, dass er vielleicht der Einzige ist, der schaffen könnte, so einen Riesen-BT irgendwie zu kontrollieren. Und dann fusionieren sie das mit seinem VR-Teil und diesem Roboter-Ding, damit sie die anderen bekämpfen können. Also das ist jetzt eine Hypothese. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass da ständig diese Kämpfe stattfinden. Ich glaube eher, das ist so eine Art Boss-Fight vielleicht am Ende.
Kann sein.
Sowas
kann sein. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Punkt. Ne? Wir haben jetzt sehr viele absurde Szenen besprochen. Ich muss mich übrigens in einer Sache korrigieren.
Okay.
Das Baby wird nicht in ein, habe ich gerade nämlich nochmal nebenbei geguckt, das Baby wird nicht teleportiert in eine Wiege mit dem Logo drauf. Das Logo steht auf der Windel.
Besser.
Es wird teleportiert in eine Otterwiege. Es ist eine Wiege, die aussieht wie ein Otter. So,
Dufte.
Das ist wichtig. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass Fatih Akin auftritt.
Ja, hallo, als Marionette.
Als Marionette, die aber, und das finde ich geil, in weniger Frames animiert ist. Die ist, glaube ich, irgendwie in 15 oder so, also so ganz abgehackt animiert und so eine creepy Marionette. Er taucht aber auch noch als Mensch auf, tatsächlich im Trailer.
Ach so, ja, okay.
An einer Stelle ist er zu sehen. Ich glaube, das ist er. Ja, ja.
Es ist so witzig. Ich kannte Leute, die sind mit dem befreundet. So, und ich habe den in Hamburg rumlaufen sehen. Und jetzt ist er in so einem Hideo Kojima-Game drin. Das ist total bescheuert.
Du, ja, ruf doch mal an. Vielleicht kannst du auch irgendwo.
Es ist einfach, ich weiß nicht, was da los ist. Aber okay, hey, why not?
Was wir eben ja auch schon überlegt haben, ne? Es gibt halt wahnsinnig viel seltsame Dinge, die in diesem Trailer passieren.
Mhm.
Und was ich mir halt so dachte, der ist jetzt 10 Minuten lang. Und ich gucke diesen Trailer und ich versuche dann so, mir so eine 40 Stunden Story vorzustellen, mit einer Menge Filler zwischen, weil man läuft ja viel hin und her, so, es ist ja kein Film, der 40 Stunden geht.
Ja.
Aber fast. Aber ich versuche irgendwie diese Plotbeats aneinander zu hängen, von denen ich glaube, dass es sie offenbar irgendwie gibt.
So. Ja.
Und es ist tatsächlich einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und damit sind wir wieder bei dem, was du eben meintest. Ist es vielleicht doch eigentlich ein ganz guter Trailer, weil es reißt so viele Dinge an, die so widersprüchlich erscheinen und die so seltsam aussehen. Und auch, ne, allein schon dieser Typ, der so ein bisschen Solid Snake-mäßig dann ist. Ich glaube, dass das wieder Rückblenden sind. Im ersten Teil waren diese Soldatenszenen auch Rückblenden, aber du weißt es halt nicht.
Ja.
Und das sorgt für so viel Verwirrung, weil man sich die ganze Zeit fragt, okay, hier ist jetzt eine Szene, wo irgendwie diesem Kerl ein Tentakel aus dem Mund wächst.
Ja.
Wie zur Hölle könnte das in einer irgendwie logischen Geschichte hintereinander, hinter irgendwas anderem stattfinden? Wie soll das gehen?
Und ja. Also,
ich weiß keine Antwort.
Das ist ja diese Troy Baker gesprochene Figur. Der, der war ja so ein bisschen wie so ein Bösewicht, am Ende jetzt dann aber, glaube ich, wieder doch nicht so richtig. Also auf jeden Fall scheint er sich irgendwie weiterentwickelt zu haben, irgendwie mutiert zu haben. I don't know. Die Nummer mit dem, das müssen wir vielleicht nochmal irgendwie besprechen, weil das interessiert ja die meisten Leute mit diesem Solid Snake Imitator. Der wird ja mittlerweile in Amerika Stranded Snake oder so teilweise schon tituliert. auch ein Schauspieler, der relativ bekannt ist, glaube ich sogar. Ich persönlich glaube, wahrscheinlich gibt's überhaupt keine Verbindung zu Metal Gear. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Troll von Kojima.
Ja,
glaube ich ganz ehrlich. So, er hat ja keine Rechte dran an Metal Gear. So, also da kann er gar nichts machen. Das ist, glaube ich, einfach wirklich nur so eine Art Gag.
Ja.
Was aber auffällig ist, dass die Szene oder die Szenen, die den Typen dann zeigen, auch als er sich dieses Kopftuch, diese Bandana umbindet, die sind teils fast deckungsgleich mit dem Mads Mikkelsen-Charakter aus dem Spiel davor.
Ja.
Ich habe so ein bisschen befürchtet, wollte ich schon fast sagen, dass vielleicht Teile des Games ein Prequel sind. Am Ende ist das der gleiche Dude. Dass
er quasi einfach jung ist.
Irgendwie so. Ist aber sehr unsicher. Also ja, nee, weil wenn du das mal dir beides anguckst, sieht fast
exakt gleich
aus.
Ja, ich erinnere mich gerade. Ja, also gerade diese Szene, wo er mit so einem Squad da steht und die dann alle so Squad-mäßig vorrücken.
Da besteht auf jeden Fall irgendeine Verbindung. Und es ist ja so, was im Trailer passiert, ist, dass der Typ ja irgendwie dieser Frau erzählt, er würde irgendwie für die Regierung arbeiten, um irgendwas
aus irgendwie.
Mexiko, also irgendwie Frauen nach Amerika zu schmuggeln, nämlich, also der Gag ist ja, dass diese Babys werden ja aus hirntoten Frauen quasi rausoperiert, um dann halt als BBs zu funktionieren. Und er schmuggelt wohl illegalerweise aus Mexiko hirntote Frauen nach USA und ist damit auch nicht so ganz glücklich. Fühlt sich mega schuldig.
Das Ding ist, ne, ich weiß genau, welche Szene du meinst. Die ist nämlich ziemlich am Anfang vom Trailer.
Genau, genau.
Ich habe die, glaube ich, 20 Mal geguckt, um zu verstehen, was der sagt. Weil der hat so einen leichten
Dialekt.
Akzent. Ja. Ich kann ihn nicht ganz zuordnen. Ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen osteuropäisch.
Ja.
Und es gibt keine Untertitel für diesen Trailer.
Es gibt ihn auch nicht auf Deutsch.
Ja, ja. Es gibt ihn auch nicht auf Deutsch.
Ja.
Und ich war so, okay, ich habe keine Ahnung, was die da bereden. Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich es mehrmals gehört. Ich glaube, er sagt, dass er Frauen aus Mexiko schmuggelt. Aber ich bin mir nicht sicher.
Du, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das auch nochmal nachgelesen. Also insofern, daher weiß ich das. Aber ich weiß, dass der Grund, warum es das auch nicht auf Deutsch gibt und nicht untertitelt ist, dass Kojima das irgendwie 2 Stunden vor Abgabe dann irgendwie rausgerendert hat.
Wahrscheinlich,
bin ich ziemlich sicher.
Ja, möglich ist es.
Aber auf jeden Fall gibt es da irgendeine Verbindung. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Teile irgendwie Prequel sind. Oder vielleicht, also am schlimmsten Fall ist das ganze Game irgendwie Prequel versteckt.
Ja,
glaube ich aber auch nicht so recht. Ich meine, man muss auch sagen, ne, das Ding ist halt, im Trailer wird gesagt, dass es 11 Monate später spielt.
Ja.
Aber das kann das ja auch nur ein Teil sein, der 11 Monate später spielt. So, und es ist ja auch so, dass dann, da wird ein Schauspieler gezeigt, der den Präsidenten spielt.
Ja.
Am Ende des ersten Spiels ist der Präsident aber jemand anderes. Am Anfang des Spiels ist der Präsident ja die Frau.
Ja.
Also insofern.
Die Mutter von Sam.
Genau, wir kommen. Ja, Storyboarder. Ja, so halb, ja. Wir kommen,
auf jeden Fall heißt die Bridget, was halt schon einfach so.
Nein, die, dumm ich ist, weiß nicht, du hast es nicht zu Ende gespielt. Ich will da jetzt auch nicht so. Also,
okay.
Also, auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Wir kommen in die Gegend der Spekulation. Aber diese Solid Snake-Geschichte, ich bin relativ sicher, das ist kein Metal Gear-Bezug, kein echter. Das ist einfach nur Fake. Das ist ein Red Herring. Was ich also noch kurz sagen wollte, was mir aufgefallen ist, man sieht ja im Trailer ziemlich viel so Extremwetter-Situationen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist gameplay-mäßig wahrscheinlich etwas, was ich stark ergänzen wird.
Ja, wahrscheinlich schon.
Dass du halt diese
Stürme,
du hattest da
Gewitter,
Lawine in den Bergen, was ich crazy finde. So. Und das kannst du natürlich mit der PS5 viel besser jetzt machen. So, ne? Also, dass da wirklich irgendwie die ganze Welt auch ein bisschen reaktiver ist. Ich fand nämlich, du hast am Anfang gesagt, du fandst die gerade so faszinierend. Ich fand sie halt schon sehr tot. Ich meine, ich weiß, es war gut erklärt, aber ich fand sie halt bisschen sehr leer und leblos, und ich glaube, das lässt sich natürlich mit so Wettergeschichten ganz gut ein bisschen verbessern. So würde ich jetzt fast sagen. Und ich glaube, da könnte auch gameplay-mäßig dann die größte Herausforderung sein, weil du jetzt nicht nur durch diese Landschaften durchwandern musst, sondern du musst dann auch noch plötzlich darauf reagieren, dass alles brennt oder so.
Ja, klar.
Ja.
Tatsächlich, das finde ich im Trailer, also ist das, was mir am meisten auch Bock so ein bisschen macht. Weil das Ding ist, ne, die ganzen Cutscenes und was sich da schon wieder andeutet an Figurenarsenal und keine Ahnung, das werde ich wahrscheinlich geflissentlich ignorieren, aber so rein gameplay-mäßig finde ich, das Weltdesign sieht auch jetzt schon wieder ganz geil aus. Ne? Also es gab jetzt mehrere Szenen, die halt so wirklich auf so Panorama setzen, ne? Also irgendwie auf einen Berg und der Mond geht da unter oder du siehst so eine krasse Galaxienwolke am Himmel oder so ein Schneegipfel und du kannst unendlich weit gucken. So. Und das sieht schon geil aus. Also wenn das wirklich im Spiel so ist, dann das ist schon echt ein Highlight, muss ich sagen.
Klar.
Wie gesagt, ich spiele das Spiel echt vor allem für die Optik. So,
ja,
für das,
beziehungsweise
Wandergefühl.
Genau, wollte gerade sagen, da wird es halt dann tatsächlich ein Walking Simulator, wie man da geschimpft hat, wo du dann halt auch einfach die schöne Landschaft bewundern kannst. Und das ist ja auch, ist ja auch völlig legit. Ja. Also warum dann auch nicht? Ist ja auch geil.
Voll.
Insofern finde ich es cool, wenn sie da noch ein bisschen mehr reinstecken, ist ja eine gute Sache. Ich fand auch nett, dass du warst halt wirklich da, das sah fast aus wie so ein Dschungel, so. Also es sah auch mehr aus, als wenn es mehr Biome gibt, sozusagen.
Sah auch ein bisschen nach Metal Gear aus.
Das stimmt. Aber trotzdem finde ich es schön, wenn man da auch mal jetzt nicht nur so öde sieht, sondern auch mal so richtig grün. Genau. Und ich fand auch nett, man kann wohl auf der PlayStation-Seite auch lesen, dass man theoretisch auch 100% Stealth spielen kann. Also,
okay.
Ne? Also, beziehungsweise man kann halt allen Kämpfen aus dem Weg gehen. Und das finde ich auch eine nette Option. Ja, ich tendiere da meistens zu. Ich weiß auch nicht, weil ich es gar nicht will. mal gucken. Und dann, was du auch schon erzählt hast mit diesen eigenartigen roten Leuten, ich glaube, es wird halt vielleicht mehr Fraktionen, mehr Fraktionen einfach geben. Ich fand es so ein bisschen untererzählt, es gab ja im ersten Teil gab es so Banditen-Gruppen.
Die süchtig waren nach Liefern.
Ja.
Das ist großartig.
Und das fand großartig. Das war wirklich eine witzige Idee, aber das war total untererzählt, fand ich so. Also,
ja, die waren einfach nur irgendwelche Dudes, die du eben platt machen musst.
Und da finde ich es schon cool, wenn er doch schon so viel mit Geschichten erzählt hat, dann kann man da doch ein bisschen Lore noch irgendwie mit reinkippen, so finde ich. Das fände ich schon cool, wenn es da Fraktionen gibt, die auch eine Backstory so richtig haben. So.
Ja.
Könnte man ja machen. Aber apropos, ich wollte tatsächlich auch wirklich ein bisschen über Storytelling sprechen.
Ja.
Weil ich finde das sehr interessant. Ich habe ja an anderer Stelle, also erstmal, wir haben ja sogar mal eine Folge gemacht über so, über diese, wie nennt man sie, so Spielemacher, die wie Kojima sind, die halt auteurmäßig halt so ein Ding irgendwie tragen. Aber ich habe auch schon mal in einer anderen Folge irgendwann erzählt, dass ich mit japanischen Games immer irgendwie so ein bisschen struggle.
Ja.
Generell Richtung Storytelling. So, weil ich habe das Gefühl, dass traditionell in Japan Geschichten anders erzählt werden. Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass die schuld sind, dass die doof sind. Ich glaube, dass ich das einfach aufgrund meiner Sozialisierung irgendwie nicht so prozessieren kann oder nicht so verstehen kann, nicht so fühle. Und ich deswegen mit japanischen Games und Stories nicht so klarkomme. Und da ist mir nämlich was aufgefallen und ich habe ja auch mal erzählt, ich weiß, ich arbeite für einen sehr großen deutschen Comic- und Manga-Verlag. um nicht zu sagen den größten in Deutschland. Und ich habe auch nämlich gemerkt, ich komme auch mit Mangas nicht klar. Also ich lese sehr gerne Comics, aber Mangas sind einfach nicht für mich. Und da habe ich nämlich was entdeckt. Also kurz, ich habe was mitgebracht, ich habe hier ein Buch, das zeige ich dir einmal in die Kamera, die Leute können es aber nicht sehen, weil sie sehen das nicht. Das heißt Comics richtig lesen.
Ja.
Von Scott McCloud. Das ist eine Art Sachcomic, ist auch ein Comic, der aber wirklich...
Steht da drin, dass man die Mangas von hinten nach vorne lesen muss, das ist der Tipp.
Unter anderem.
Und jetzt verstehst du sie.
Nein, 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 viel besser. Dieser Scott McCloud, der analysiert da wirklich krass Comics. Der hat unter anderem nämlich so richtig mit Statistiken ausgewertet, wie verschiedene Stile von Comics zum Beispiel mit Übergängen zwischen Panels, also zwischen den Bildern umgehen. Mhm. Und hat das so ein bisschen kategorisiert. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele oder fast alle westlichen Comics arbeiten hauptsächlich mit Panel-Übergängen von Situation zu Situation. Also sagen wir mal zum Beispiel von, du siehst einen Ball auf einen Baseballspieler zufliegen mit einer Keule in der Hand und im nächsten Panel siehst du, wie er den Ball geschlagen hat und es ist da vielleicht noch ein Soundword, ist zack und der Ball fliegt weg. So. Mhm. Ein Beispiel. Bei Mangas hat er ausgewertet, da, auch mit so Statistiken, ich zeige dir das hier mal, da sind so richtig so kleine Diagramme zu sehen, so mit so Kästchen.
Ja, das, ja schön. Das Ganze ist übrigens auch ein Comic.
Das ist ein Comic, ein Comic über Comics. Spannend. Super cool. Ja. Dass die völlig, also nicht völlig, aber also in der Statistik ganz anders umgehen mit Bildübergängen. Die machen nämlich mehr von Augenblick zu Augenblick. Das heißt, die machen wirklich oft so, wo du einfach wie im Film, so Frame by Frame, eine Bewegung siehst. Oder
also kürzer, einfach in kürzeren Abständen.
Was natürlich auch viel mehr auf, ich sag mal so, Stimmung und Atmosphäre geht. Weil sie machen zusätzlich auch, was in westlichen Comics auch sehr selten ist, so, das nennt sich hier von Gesichtspunkt zu Gesichtspunkt. Also wo einfach eine Szene beschrieben wird durch zeitlich nicht zusammenhängende Bilder. Zum Beispiel siehst du in einem Frame, siehst du, oder in einem Panel siehst du irgendwie wie ein Aschenbecher und zerknüllte Dosen auf dem Fußboden liegen und im nächsten Bild siehst du, wie ein offensichtlich betrunkener Mann sich mit einer Frau unterhält. So. Was einfach Atmosphäre schafft, ohne dass ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Und das wird in westlichen Comics so gut wie nie gemacht. Das fand ich sehr interessant.
Ist das ganz kurz der Grund, warum es, also ich bin auch kein großer Manga- und Anime-Kenner, aber was ich mit Anime immer verbinde, vor allem mit Anime-Kampfszenen, ist immer sowas, weiß nicht jetzt, so Dragon Ball, zwei Leute fliegen aufeinander zu, so, ne? Einer streckt die Faust aus, der andere das Bein und es gibt immer so Freeze-Frames, ne?
Genau,
so,
ja.
Zack, Slow-Mo, zack, Gegenschuss, so. Schuss, Gegenschuss, Slow-Mo. Ja. Die Bilder halten immer so an. Ja. Ist das so ein bisschen der Grund, dass Mangas auch so erzählen, dass du quasi auch in Mangas die Action viel kleinteiliger von Augenblick zu Augenblick erzählen würdest? Und deshalb das in Animes auch so geschnitten ist?
Ja, würde ich sagen. Also, ne, also Manga waren ja zuerst da, dann kam Animes so. Das würde ich definitiv sagen. Also ich habe hier auch Akira, alle Bände da. Ich finde das auch cool, so, weil ich auch den Style mag. Aber trotzdem finde ich es beim Lesen, merke ich, dass ich mit dem Storytelling irgendwie, das komme ich irgendwie nicht rein. So, und ich glaube, dass das nicht nur an dieser jetzt sehr bildlichen Darstellung liegt, sondern dass sich das wahrscheinlich auch generell auf das Erzählen von Geschichten in Japan übertragen lässt. Und ich glaube, dass es sich auch auf das Geschichtenerzählen in Videospielen übertragen lässt. So. Und ich habe das Buch selbst noch nicht mal ganz durchgelesen. Ich bin da nicht empirisch irgendwie so jetzt bewandert, dass ich dir sagen kann, okay, hier, da und da sieht man das. Aber ich glaube, da besteht ein Zusammenhang. So.
Okay.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Leute, die jetzt zum Beispiel sozialisiert sind, wie zum Beispiel meine Kinder, die fast nur Mangas lesen, die werden mit solchen Games ganz anders, die werden die ganz anders aufnehmen und vielleicht viel geiler finden, so vom Style her. Weil für mich klickt es nicht, so ein Kojima-Storytelling. Aber ich glaube, das ist der Grund so ein bisschen. Das liegt auch nicht daran, dass Kojima ein Troll ist, sondern daran, dass er einfach aus einer ganz anderen Welt kommt, was Storytelling angeht.
So. Ja, verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich gerade bei Kojima das Gefühl, dass sein Vorbild jetzt nicht unbedingt die japanische Erzähltradition
ist,
ohne viel davon zu wissen. Ne?
Ja, ja.
Wirklich einfach nur basierend auf dem, was ich in seinen Spielen sehe. Also das sind ja eigentlich größtenteils, das ist ja amerikanisches Actionkino, was das große Vorbild auch für Metal Gear und so weiter ist. Ne? Wenn du dir das anguckst, das ist ja Action-Kino der 80er und 90er.
Thematisch, aber die Art der Exposition nicht. Also selbst wenn du dir diese in Metal Gear diese ewig langen Sequenzen anguckst, wo darüber schwadroniert wird, wie man früher, also die Ehre der Soldaten, bla bla bla. Das ist, an der Erzählweise finde ich das sehr japanisch. Inhaltlich nicht. So, und, okay. Und natürlich, er sagt ja auch, und das sieht man ja auch, er inspiriert sich ja, der Typ knallt sich ja alles rein. Ne? Also,
ja, ja, schon.
Der lässt sich ja von allem inspirieren, aber trotzdem ist er ja selber auch sozialisiert mit einer gewissen Art und Weise von Geschichten wiedergeben. Und ich glaube, er nimmt diese Einflüsse auf und spuckt sie aber in seiner eigenen Art und Weise wieder aus. So, und achso, genau, das habe ich dir kurz vorher noch erzählt. Ich fand es sehr lustig, er hat wohl irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen getwittert oder was auch immer, wie geext, wie man das, keine Ahnung, wie das heutzutage heißt, dass er sich den Captain America-Film im Kino angeguckt hat. Das habe ich auch gemacht und der ist auch wirklich schlecht. So, aber sogar er sagte, dass irgendwie die Story komisch sei, man könne gar nicht folgen und bla bla bla. Das fand ich super lustig, weil wenn er das schon sagt, dann muss da irgendwas richtig im Argen liegen.
Ja.
Aber,
das Ding bei so Videospiel-Storytelling ist halt, also ich habe so ein bisschen immer das Problem, das überhaupt in seiner Gänze zu erfassen.
Klar.
Weil, ne, also wenn ich einen Film gucke, als jemand, der ja durchaus mal, also Literatur studiert hat, so, und auch, ne, Theater selber gespielt hat und auch Theatertheorie gelesen hat und so weiter, ne, also mir ist durchaus bewusst, dass es ja Strukturformen gibt, wie man Texte und Filme und Theaterstücke strukturiert. Und auf einen Text, wenn ich ein Buch lese da und mir Notizen mache, dann kann ich es auch darauf anwenden, auf ein Theaterstück sowieso.
Ja.
Ne? So irgendwie klassisches fünfaktiges Drama und solche Sachen. So, das ist ja alles nicht weg, das kommt ja immer wieder. Genauso wie Heldenreise ist ja auch so ein Erzählschema, was einfach immer wieder auftaucht. So. Das kann man ja irgendwie analysieren. Bei einem Film kriege ich das vielleicht auch noch hin, aber bei einem 60 Stunden Videospiel. Ich habe echt immer, also man kann das ja machen, ne? Also vielleicht muss ich mal auf die Suche gehen nach einer narratologischen Analyse von Death Stranding,
oh Gott,
wo jemand
Gott,
wirklich vielleicht die Plotbeats sich mal genommen hat und gesagt hat, ja, hier, das entspricht im Grunde dem und dem Teil in einer klassischen Dramentheorie oder eben auch nicht, weil das ist tatsächlich das, was dann spannend sein könnte, ne? Also vermutlich, ich kenne mich mit japanischer Literatur nicht aus und auch mit japanischem Drama nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es da nochmal abweichende Formen geben wird von dieser Dramentheorie, die wir halt irgendwie aus der Antike durchgeschleift haben. So, ne? Also die werden sicherlich was Ähnliches entwickelt haben, weil Menschen funktionieren dann auf eine gewisse Weise dann doch überall gleich, aber wahrscheinlich nicht exakt gleich. Und da wird es wahrscheinlich einfach andere Schwerpunkte geben. Es wird eine andere Art geben, Spannung aufzubauen, Konflikte in einer gewissen Reihenfolge wieder aufzulösen, weil das ist ja letztlich das, was du in solchen Theorien versuchst zu erfassen.
Ja.
Und ich fände es eigentlich total spannend, das mal über Death Stranding zu lesen und mal zu gucken,
unbedingt,
ob das Ganze dann mehr Sinn ergibt. Weil ich habe einfach das Problem, das habe ich nicht nur bei Death Stranding, sondern bei jedem Videospiel, das ist irgendwann alles so lang, und es kommen so viele Dinge und so viele Wege, wo man dann irgendwie meistens ja ehrlicherweise irgendeinem MacGuffin hinterherläuft. Es ist ja ganz häufig so, okay, jetzt musst du dieses Item finden, um da hinzukommen, weil die Person will das haben. Und das ist das, was die Welt retten kann. Und du musst hier die Waffe bauen, dafür musst du das, das und das finden. Also du suchst eigentlich die ganze Zeit nach Gegenständen, die genutzt werden, um irgendwas zu tun. So, das ist ja klassisches MacGuffin-Ding so. Das ist bei Videospielen recht häufig. Es gibt natürlich auch andere Arten zu erzählen. Aber ne, ich würde eigentlich wirklich gerne mal eine theoretische Analyse von Death Stranding vor dem Hintergrund lesen und wissen, folgt das eventuell irgendeiner japanischen Dramentheorie, vor dem Hintergrund das voll Sinn ergibt, dass das so erzählt ist?
Ja.
Oder ist es wirklich einfach weird hintereinander geklatscht und viel zu viel Gedöns drin und man hätte das und das mal straffen sollen, damit es irgendwie kohärenter wird?
Oder beides, ja.
Oder beides.
Ich glaube tatsächlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt, so, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das halt auch bei Kojima wahrscheinlich das meiste unbewusst stattfindet. Ich glaube nicht, dass er sich so eine krasse Struktur macht. Ich glaube, er hat einfach ein paar wirr zusammenhängende Plotpunkte, die er alle irgendwie unterbringen will. Und es ist natürlich generell bei Games so, dass, also traditionell, ursprünglich war es ja eher so, dass das Storytelling nicht so wichtig war und die Story dann irgendwie so dazwischen gesetzt wurde, um das Gameplay zu verlängern oder um zu verändern, sowieso. Du hast in einem Abspiel.
Zu kontextualisieren.
Ja, halt, ne? Das auch, aber du hast ja in einem Abschnitt eines Spiels meinetwegen immer das Gleiche gemacht, dann kam eine Zwischensequenz und hast du was anderes gemacht. So, weißt du, was ich meine? Also so als Unterbrecher. Aber deswegen, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Spielen mit narrativem Schwerpunkt. Ich liebe das ja. Also deswegen fühlt sich das für mich auch immer so off an, wenn es denn so anders ist, sag ich mal so. Also ja, das kannst du nicht vergleichen mit einem The Last of Us Part 2, so, was auch sehr narrativ ist, so, aber eine kohärente Geschichte erzählt. So. Also, naja, aber.
Ja, also eine Geschichte erzählt es ja auch. Die Kohärenz ist tatsächlich so ein bisschen.
Das ist das Problem,
also, die Frage. Das Ding ist halt, ne, also. Ich gehe so weit mit, dass er eindeutig zu viel Freiheiten hat. So, das kann man, denke ich, so sagen. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es ein Stück weit wertschätzen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man sowas sagt wie, ja, der hat einfach so Ideen und klatscht die irgendwie hintereinander, weil wir reden halt immer noch
über das ist natürlich,
ein Videospiel. Nee, also ne, jetzt so ganz, ganz handwerklich gesprochen, es ist halt immer noch ein Videospiel. Das sind krass komplizierte Dinger, die irgendwie über Jahre hinweg entstehen, wo halt zig Gewerke dran arbeiten müssen.
Ja, klar.
Und du musst halt einfach, also die Story muss halt zum Beispiel recht früh wahrscheinlich stehen oder es muss zumindest klar sein, was so in welcher Reihenfolge ungefähr wie passieren soll, damit alle überhaupt arbeiten können. Und das ist ja auch so ein Ding, du kannst ja auch nicht ständig alles verwerfen, sonst passiert halt das, was ganz vielen Spielen passiert, die landen dann halt in diesem Development Hell Nimbus, weil irgendein Auteur irgendwie übers Wochenende was gespielt hat, was dann jetzt unbedingt dann doch noch alles ändert, so. Das kannst du ja auch nicht ständig machen und ich weiß jetzt nicht, inwieweit Kojima das dazu neigt, aber Death Stranding 2 kam jetzt relativ zügig nach Death Stranding 1, also ne, das, oder zumindest scheint es ja soweit fertig zu sein, dass es dieses Jahr erscheinen kann. Also ich will nur sagen, ganz so wirr kann es dann irgendwie doch nicht sein. Also da muss schon ziemlich viel Plan in dieser Wirrnis sein, damit das funktioniert, damit du sowas produzieren kannst. Weil sonst könnte er einen Roman schreiben. Ne? Das kann er alleine zu Hause. Aber das hier kann keiner zu Hause alleine. Das ist ein Werk von ein paar hunderten Leuten.
Unbedingt. Ich meine, das ist natürlich auch vor allem eine prozessuelle Frage. Ich glaube schon, also ich versuche mich immer an Death Stranding 1 zurückzuerinnern. Das fällt mir nicht leicht, gebe ich ganz offen zu. Aber da ist ja das nicht so, dass sich das Gameplay im Lauf der Story heftigst verändert. Das heißt,
das heißt,
wenn du jetzt einen Großteil des Teams hast du Arbeiten am Gameplay-Loop und an dem, was relativ gleichbleibend ist im Spiel, würde ich sagen.
Ja.
Und ein anderer Teil des Teams kümmert sich halt um diesen ganzen cinematischen Scheiß, den du dann halt irgendwann da reintust. Und das muss natürlich zusammenpassen, ist schon klar. Aber ich glaube, er wird wahrscheinlich sich hauptsächlich auf diesen ganzen cinematischen Kram konzentrieren.
Ja.
Vor allen Dingen bei Teil 2, weil ich da vermute, werden sie nicht so krass viel neu gemacht haben. Sie werden auf den gleichen Sachen aufgebaut haben beim Gameplay-Teil. Also, darum kann er natürlich dann auch schneller dazu übergehen, sich um die ganze Story-Geschichte zu kümmern. Das ist auch Spekulation.
Klar.
Und man muss natürlich auch sagen, je mehr Geld du hast, desto einfacher ist alles. Und ich glaube, dass sie ihm einfach das Geld geben, weil er einfach eine Marke ist. Gar nicht mal, weil er besonders geil das alles macht, sondern weil er eine Marke ist und eine Marke verkauft. So.
Voll.
Das ist halt das Ding. So, und er ist eine der wenigen Marken im Videospielbereich, die einfach so mit dem Namen verkaufen können. So.
Ne? Ja, ist so, tatsächlich. Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, in dieser ganzen Auteursache. Ne? Ich meine, wer ist uns da noch eingefallen? Ken Levine,
der auch in der Versenkung verschwunden ist. So mehr.
Ja, der macht halt dieses Judas-Ding und jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich halt echt, also fange ich glaube ich an zu gähnen. Das ist einfach, das sieht aus wie Bioshock und ich fand Bioshock schon nicht geil. Ne, das war zu seiner Zeit sicherlich wichtig, aber jetzt denke ich mir so, ach ja, weiß ich nicht. Ne? Und da gucke ich keinen Trailer und denke mir, Alter, wie geil, die 10 Minuten gebe ich mir gleich noch dreimal. So, und bei einem Kojima ist es halt dann doch so. Ne? Da gucke ich es dann eben doch mehrmals, weil ich denke, okay, das ist so wild. Und eine Sache möchte ich noch hervorheben.
Unbedingt.
So, bevor wir vielleicht den Sack zumachen. weil du eben The Last of Us Part 2 erwähnt hast und weil wir schon so sehr über technische Innovationen auch gesprochen haben, möchte ich doch noch mal erwähnen, dass auch dieser Trailer wieder Fortschritte bietet in der Kusstechnologie. Das ist doch auch schön. Wir erinnern uns alle in The Last of Us Part 2, der Trailer, da gab es diese Kussszene zwischen Ellie und Dina. Und die war damals irgendwie so, wow, krass, das sieht so realistisch aus. Und ne, es war irgendwie so, es war wirklich ein emotionaler Moment und nicht so wie sonst in Videospielen, so zwei Puppen, die aneinander gerieben werden und dazu macht jemand irgendwie Schmatzgeräusche. Also es wirkte so wie ein wirklich emotionaler, liebevoller Moment. Ich wollte einmal darauf hinweisen, dass es auch im Death Stranding 2 Trailer eine ausgedehnte Kussszene gibt zwischen Sam, also dem Hauptcharakter, und Fragile, ja, die man auch noch aus Teil 1 kennt. Die Szene ist viel zu lang. Es gibt natürlich einen sehr lustigen Moment, weil die knutschen halt so in Nahaufnahme rum. Und an einer Stelle reiben ihre Nasen so aneinander und dann wechseln sie die Seite. Und dann machen beide Nasen so flupp und bling, rutschen so aneinander vorbei. Und das sieht halt mega realistisch aus. Und das, ich kann mir so richtig vorstellen, wie einfach 20 Leute 3 Wochen da gesessen haben,
die Nasen,
um diesen Nasenflutscher richtig gut hinzukriegen. Ja, und er ist richtig gut geworden, muss man sagen. Muss man wirklich
das
sagen.
Das ist halt polished, ja.
Fortschritt. Ja. Das ist Fortschritt.
Das ist schon crazy, ja, Mann. Ey, ja, also ist ja gut, wenn also das muss ich ja nochmal auch sagen. Ich finde es ja auch toll, wenn wir dann mal wieder ein Spiel bekommen, was mal wieder zeigt, was die aktuelle Hardware so kann. Ne?
Ja.
Also, weil wir haben ja leider meiner Meinung nach zu wenig PS5-Titel bekommen, die halt wirklich maßgeschneidert auf das System sind, die halt auch, ne, diese, es gab ja bei der PS4 gab es immer diese Titel, die gesagt haben, okay, das ist jetzt das Game, was zeigt, was nur auf PlayStation möglich ist. So. Und davon gab es nicht mehr so viel in letzter Zeit.
Ja.
Und deswegen, ja, ist doch nice, wenn es so ein Titel ist. Gucken wir mal. Also.
Voll. Und ich freue mich auch ein bisschen, weil es so ein, also ich glaube, das wird ein kontroverses Spiel, aber auf eine geile Art.
Meinst
ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Gaming-Kontroversen. Mir geht es tierisch auf die Nerven, weil es einfach immer nur ekelhafte Trottel sind. Aber hier, glaube ich, ist die Kontroverse halt wirklich, dass die Hälfte der Leute sagt, das ist ein Meisterwerk, das ist absolut genial.
Ja.
Und die anderen sagen, was für ein Schwachsinn.
Ja, ja.
Warum? Und, aber nicht auf so einer oberflächlichen Ebene, wo man sich über irgendein Kinkerlitzchen aufregt, sondern auf so einer ganz tiefen, grundlegenden Ebene.
So eine Feuilleton-Ebene.
Warum im Kern muss es so etwas geben, was so ein Nonsens ist, gleichzeitig sich so unfassbar wichtig nimmt, vollkommen absurd ist, auch noch so einen komischen kindlichen Humor wahrscheinlich wieder drin hat so und so völlig weirde Geistesblitze. Und also ich finde einfach, dass es auf so einer grundlegenden Ebene kontrovers, in Anführungszeichen, da kann man so herrlich drüber diskutieren. Das mag ich einfach total gerne. Da freue ich mich drauf.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das finde ich auch. Also ich muss halt nur sagen, also der Hype, also ich falle nicht mehr so auf den Kojima-Hype rein. So, das ist so ein bisschen,
ja, weißt du? Nee, das nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn es was gibt.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Nee. Ey, wird cool. Und ich muss auch zugeben, das ganze Beschäftigen mit diesem Thema jetzt hat mich auch dazu gebracht, dass ich überlegt habe, ich hätte Bock, das doch nochmal zu spielen, den ersten, weil, also, wie gesagt, das Gameplay war cool und da waren viele gute Ideen drin. Also ich meine, allein, wie war das? Man hat ja Bomben aus seiner Scheiße gebaut und so, ne? Das war schon.
Ja, das ist die Number One Grenade und die Number Two Grenade. Ist kein Witz.
Meine Güte, ey. Ja. Also, gutes Spiel. Und ich suche noch mal meinen alten Test. Wenn ich den irgendwo online noch finde, dann poste ich den in die Shownotes. So.
Ja, muss man auf die Suche gehen.
Sehr schön. Ja, cool. Das war doch schön. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über einen 10-Minuten-Trailer zu sprechen. Mal gucken, vielleicht kommt ja nächstes Mal ein anderer Trailer raus, den wir so lange besprechen können. Wir werden es sehen.
Ja, ich glaube nicht. Das ist schon das Privileg, was nur Kojima kriegt mit seinen 10 Minuten eben.
Ja.
Gut.
Alles klar.
Dann, bis dann.
Tschüss.
Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 146. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps schickt ihr gerne an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unserem Patreon vorbei, patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.